Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle aufs Herzlichste und freue, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Wir halten uns an den Namen dieses Sonntags, Oculi. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Amen. Wir beten im Wechsel Psalm Nummer 13. Psalm Nummer 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Über mich erheben. Schaue doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten dich, sei du uns gnädig, die wir mit unserer Last kommen, mit unserer Schuld und unserer Last und Schuld leiden. Gib uns einen demütigen Geist, ein offenes Ohr und dann ein unverzagtes Herz. Nimm du unser Singen und Beten und Reden und Hören gnädig an. Und schenke es jedem, dass er nicht umsonst hierher gekommen ist. Erhöre uns durch Jesus Christus. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Erhöre uns. Amen. Wir wollen Platz nehmen und wir freuen uns heute, dass der Pauluschor unter Herrn Professor Dieter Kurz unter uns ist. Und sie singen jetzt, Herr unser Gott, du hast die Erde geschaffen, von Pepping. Als Schriftlesung hören wir aus Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwunden und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Amen. Und nun singen wir das Hauptlied 61, wenn meine Sünd mich kränken. Lied 61, Verse 1 und 2, den dritten Vers singt der Chor und dann den vierten Vers wieder die Gemeinde. 61, 1 und 2 und 4. zum heutigen Sonntag Oculi. Nun die Epistel. Und zwar aus dem ersten Petrusbrief ab dem 13. Vers. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Amen. Johann Friedrich Flattich, liebe Gemeinde, in Bayingen geboren und in München gestorben, war ein handgeschnitztes Original aus Gottes Theologenwerkstatt. Als Schüler von Johann Albrecht Bengel wurde er ein weit bekannter und gern gehörter Prediger in württembergischen Landen. Sein Ruf drang bis zu den Ohren des Herzogs von Württemberg, der drüben im alten Schloss residierte und der auch oberster Dienstherr der Kirche war. Der ließ diesen kleinen Kirchenmann kommen und bei der ersten Unterredung merkte er, dass dieser kleine Pfarrer einen großen Durchblick hatte. Deshalb machte er ihn auch zu einem heimlichen Berater, gleichsam zu einem Geheimrat, der oft die Füße von seiner Pfarrer, der oft den Weg von seiner Pfarre ins alte Schloss unter die Füße nahm. Aber nicht nur als Berater, sondern auch als Gesellschafter war er geschätzt. Und deshalb war er an die fürstliche Tafel eingeladen, wenn Scherz mit Herz oder Lachen angesagt war. Und so bei einem hochnoblen Abend kam Flattich neben einen hohen Offizier, neben einen General zu sitzen. Und der in wein- und leutseliger Stimmung, so zwischen Burgunder und Hors d'oeuvre, dröhnte er zu seinem Sitznachbarn hinüber: Herr Pfarrer, wissen Sie etwas Gewisses über die Ewigkeit? Es entstand eine peinliche Stille. Aber dann, dort hinein, sagte Flattich: Herr General, etwas Gewisses weiß ich schon, dass Sie dort nicht mehr General sein werden. Was wird dann noch an Ihnen sein? Der Mann zuckte zusammen, seine Hand streichelte seinen Rock, er hatte verstanden, dass ich dort nicht mehr uniformiert sein werde, so mit dunklem Tuch und goldenen Köpfen. Was wird dann noch an mir sein? Dass ich dort nicht mehr dekoriert sein werde, so mit Sternen auf der Achselklappe und Abzeichen auf der Brust. Was wird dann noch an mir sein? Dass ich dort nicht mehr hofiert sein werde, so mit Hofknicks und Bücklingen. Was wird dann noch an mir sein? Auch die anderen Herrschaften hatten verstanden. Der Herr Medizinalrat, dass dort kein weißer Arztmäntel mehr an mir sein wird, was wird dann noch an mir sein? Der Herr Gerichtspräsident hatte verstanden, dass dort keine rote Robe mehr an mir sein würde, was werde ich dann noch sein? Und auch der Herr Konsistorialrat hatte verstanden, wenn dort kein schwarzer Talar mehr an mir ist, was wird dort noch an mir sein? Haben es denn wir so ordentlichen Kirchenbesucher und gut bürgerliche Leute verstanden, dass dort kein Titel und kein Kittel und kein Podest, das uns wenigstens 2 oder 3 Zentimeter über die anderen erhebt, sein wird, ohne Schutz und Putz, einfach so, was wird dann noch an uns sein? Wer bin ich, wenn ich das alles nicht mehr habe? Wer bin ich, wenn ich das alles nicht mehr besitze? Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Diese Frage nach dem Ich ist nicht erst heute gestellt. Die Identitätskrise ist 2000 Jahre alt. Schon damals im 1. Jahrhundert bewegte sie diese Menschen und sucht nach einer Antwort. Und deshalb rief der Petrus seinen Schreiber Silvanus und diktierte ihm einen Brief. Mit Poststempel Rom ging er als Zirkularschreiben an die kleinen und kleinsten Gemeinden in der heutigen Türkei. Und dort nahm er diese Frage nach dem Ich auf und gab 3 Denkanstöße. Nämlich erstens, denkt daran, wer ihr wart. Denkt daran, wer ihr wart. Petrus sagt, ihr wart Gefangene. Dabei denkt er nicht zuerst an einen Josef, der in ägyptischer Haft saß. Er denkt nicht an einen Jeremia, der unter strengster Bewachung auf einem Kasernenhof eben nun sein Leben verbrachte. Er denkt ja auch nicht an den Täufer Johannes, der in der Feste Machaerus schmachtete. Dachte auch nicht an diesen Seher, der auf Patmos deportiert war. Er dachte nicht an Hugenotten. Er dachte nicht an Waldenser, nicht an die heute um ihres Glaubens willen einsitzenden Christen im Südsudan oder im Iran oder im Irak. Nein, er dachte überhaupt nicht an die Gefangenen in Ketten, sondern an die Gefangenen in Zivil. Und in der Tat leben viele Gefangene außerhalb des Gefängnisses. Ja, es gibt viel mehr Gefangene außerhalb des Gefängnisses als innerhalb der Gefängnismauern. Ich denke an die Ehe. Damals hat es großartig angefangen. Die Türen zum Glück standen sperrangelweit offen. Und dann verstand man sich nicht mehr. Und dann begann man sich zu hassen. Und dann wurde die gemeinsame Wohnung zum Arrest. Gefangene der Ehe, auch Gefangene der Ehelosigkeit. Oder ich denke an den Beruf. Damals ist man noch gerne gegangen. Die Arbeit hat richtig Spaß gemacht. Und dann wechselte der Chef und die ganze Atmosphäre wurde vergiftet. Das Großraumbüro ist wie ein Gefängnis. Gefangene im Beruf. Oder Gefangene der Krankheit. Man hat ist gar nicht ernst genommen. Jeder hat ja sein Wehwehchen. Und dann breitete sich dieses Geschwür aus und man ist aufs Leidenslager geworfen. Das Krankenhaus ist wie ein Zuchthaus. Gefangene der Krankheit oder ich denke an den Tod. Auch wenn man diese Fessel gar nicht sieht, so wie man die Handschellen gar nicht sieht, wenn ein Vollzugsbeamter drüben in der U-Bahn-Straße einen Gefangenen zur Verhandlung führt. Freie sind wir beileibe nicht. Einer führt uns, einer fesselt uns, einer lässt uns nicht mehr los. Der Tod führt uns alle auf den Friedhof. Gefangene des Todes. Aber dabei habe ich die schlimmste Gefangenschaft überhaupt noch nicht erwähnt. Die schlimmste Gefangenschaft, die es gibt. Pfarrer Traugott Hahn wurde nach Ausbruch der russischen Revolution im Jahre 1917 in Riga festgesetzt und ins Gefängnis gebracht. Die Gegner machten kurzen Prozess und richteten ihn hin. Kurz vor seinem Märtyrertod schrieb er an seine Frau, ich bin zwar unschuldig im Gefängnis, aber nur vor Menschen unschuldig. Vor Gott habe ich mein Gefängnis 1000-mal verdient. Gefangene der Schuld, haben wir uns nichts zu Schulden kommen lassen? Haben wir keinen Dreck am Stecken? Haben wir eine blütenweiße Weste? Die Gefangenschaft der Schuld ist die schlimmste aller Gefangenschaften. Jesus sagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, der ist der Sünde Gefangener. Und Paulus sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse aber, das ich nicht will, das tue ich. Und Petrus sagt, das ist der nichtige Wandel nach der Federweise. Denkt daran, wer ihr wart, Gefangene, Gefangene der Schuld. Und der zweite Denkanstoß, denkt daran, wer ihr seid. Und Petrus sagt, Befreite. Und dabei denkt er nicht zuerst an einen Mose, der mit seinem ganzen Volk aus ägyptischer Knechtschaft herausgeführt worden ist. Er denkt nicht an eine Maria Magdalena, die von einer siebenfachen Kette von sieben Teufeln befreit worden ist. Er denkt nicht an einen Paulus, der aus dem Hochsicherheitstrakt eines Staatsgefängnisses herausgeholt wurde. Er denkt nicht an die vielen Befreiungen, die sich wie ein roter Faden durch die ganze Kirchengeschichte ziehen. Er denkt überhaupt nicht an die Befreiung von Ketten, sondern an die Befreiung von Schuld. Nun gibt es bei uns die Möglichkeit, dass man durch Abbüßen der Strafe aus der Haft entlassen wird. Bei lebenslänglich nach 25 Jahren. Oder wegen guter Führung kann man vorzeitig aus dem Gefängnis kommen bei Erlass der Reststrafe. Oder es gibt eine Generalamnestie und man kommt so frei. Alle drei Möglichkeiten gibt es bei der Schuldhaft nicht. Keiner kommt durch Absitzen, durch gute Führung oder durch Amnestie frei, sondern allein durch Freikauf. Allein durch Freikauf. In diesen Tagen ist ein bekannter Film hier angelaufen. Schindlers Liste. Und dieser Streifen, der setzt diesem sudetendeutschen Schweig- und Spieler und auch Menschenfreund Oskar Schindler ein spätes Denkmal. Dieser Mann hatte bei Krakau eine kleine Emailfabrik unter dem Naziregime und hatte dort auch Zwangsarbeiter, über die er seine schützende Hand hielt. Aber einmal gelang ihm eine atemberaubende Aktion. Durch Bezahlen von Gold und Brillanten an die Gestapo öffneten sich die Tore für 300 jüdische Frauen in Auschwitz. Die meinten, ihr letztes Stündlein habe geschlagen, als sie bei Nacht und Nebel in Güterwagen verladen und abtransportiert wurden. Aber als sie ausstiegen, standen sie vor ihrem Befreier. Schindler hatte für sie bezahlt. Vor Freude weinend lagen sie sich in den Armen. Ein Bild, gewiss ein schlechtes Bild sogar. Aber ein kleines Bild auf die große Befreiungstat Jesu Christi. Jesus sagt nicht, du musst eben deine Strafe abhocken, weil du es nicht anders verdient hast. Er sagt nicht, du kannst wegen guter Führung besser, früher herauskommen. Er sagt auch nicht, du kannst auf eine Generalamnestie Gottes hoffen. Nein, diesem Jesus gelingt eine einmalige Aktion. Durch Bezahlung nicht von Gold, Brillanten oder irgendeiner Währung, sondern durch die Bezahlung von seinem heiligen Blut, von seinem Leib und Leben, Bezahlung durch sich selber, öffnen sich die Tore der Schuldverfallenheit nicht nur für 300 jüdische Frauen, sondern für alle, die an ihn glauben. Wissen wir noch etwas von jenen Tränen, die dann vergossen werden, wenn man befreit wird? Wissen wir noch etwas von jener Freude, die einen durchströmt, wenn man vor den geöffneten Toren steht, wissen wir noch etwas von diesem befreiten Glück? Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißenden zwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der machet recht frei. Jesus Christus hat für uns bezahlt. Denkt daran, wer ihr seid, bezahlte Jesu Christi, das seid ihr. Ein letztes. Denkt daran, wer ihr sein werdet. Und Petrus sagt, Heilige werden ihr sein, Heilige werdet ihr sein. Und dabei denkt er nicht an die unüberschaubar große Ahnengalerie von Heiligenbildern, wo schlussendlich auch mein gerahmtes Passbildchen noch in die Reihe gefügt wird. Er sieht die unüberschaubar große Schar von denen, die um den Thron Gottes stehen und ihr heilig, heilig, heilig singen. Das ist die Hoffnung zu Gott, von der Petrus hier schreibt. Bert Brecht, der keine Gelegenheit ausließ, jenseits Spekulationen zu geißeln, der schrieb einmal: Ich gestehe, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden reden von einem Ausweg. Ich sehe, wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns des Nichts gegenüber. Und Petrus sagt: Ich gestehe, dass ich eine Hoffnung habe. Wenn alle Irrtümer dieser Welt verbraucht sind, dann stehe ich vor dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Dann bin ich und alle, die in ihn glauben, in guter Gesellschaft. Doch er hält seine Hand über seine Leute, aber nicht nur dann, sondern heute schon. Heilig gewordene leben mit ihm. Sie schürzen ihr Gewand, wie es hier steht, und tun das, was ihnen vor die Hand kommt. Heilig gewordene leiten mit ihm. Sie gehen seinen Weg und machen nicht vor jedem Kreuz das Kreuz. Heilig gewordene sterben mit ihm und wissen, dass sie auch auf der letzten Strecke nicht allein sind und nur in seine Hände fallen können. Und heilig gewordene stehen dann auch mit ihm auf, wenn jener Ruf über diesen Friedhof Erde klingt: Kommet wieder, Menschenkinder. Liebe Freunde, Martin Luther hat es wohl am schönsten zusammengefasst. Bei der Erklärung des zweiten Artikels, so wie es in 14 Tagen hier von einem Konfirmanden wieder vor dem Altar gesagt wird. Und jeder sollte es in seinem Marschgepäck dabei haben, nämlich: Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden und von der Gewalt des Todes, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein eigen sei. Liebe Freunde, wer bin ich eigentlich, wenn ich nichts mehr bin? Sein eigen, nichts anderes. Sein Eigentum, heute, morgen, immer. Amen. Und nun lassen Sie uns miteinander singen vom Lied 421. Vom Lied 421, die Verse 3 und 4. Herr, wir haben nichts zu bringen als unsere Armut, nichts als leere Hände und unreine Herzen. Du aber stehst bei uns still, du beugst dich zu uns nieder, du trittst für uns ein und öffnest unsere Augen für dein neues Leben. Über dir verfinstert sich die Sonne, damit wir im Lichte stehen. Unter dir wankt der Boden, damit wir festen Grund unter den Füßen haben. Herr, erbarme dich über uns. Sei als der Leidende bei den Kranken und Sterbenden. Tröste alle Geängsteten, alle Trauernden und Einsamen. Lass uns alle erfahren, dass du die Not getragen, den Tod überwunden und die Schuld getilgt hast. Gib deiner Gemeinde die Zuversicht, dass du deine Sache zum Ziele führen wirst. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gelobet sei der Herr. Wir singen vom Lied 111, den zweiten Vers. 111, Vers 2. In allen Kirchen unseres Landes wird heute am Sonntag wieder für die Studienhilfe geopfert. Mit dem Dank für dieses Opfer verbindet der Oberkirchenrat die Bitte, auch dieses Jahr die evangelische Studienhilfe zu unterstützen und der Studienhilfe zu helfen, dass sie helfen kann, wo es nötig ist, schreibt Bischof Sorg. Von Montag bis Samstag, 12.15 Uhr, 15 Minuten Zeit für die Bibel. 12 Minuten Gottesdienst, Montag bis Donnerstag, 17.15 Uhr. Am Dienstag unsere Stunde der Bibel um 20 Uhr in der Schlosskirche. 1. Mose 22, die Geschichte des Isaaks. Isaak heißt, man lacht. Deshalb das Thema Lachen lernen. Und nach dem Segen singen wir im Stehen, verleih uns Frieden gnädiglich. 139, Vers 1. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel von Johann Gottfried Walter Vivace aus dem Concerto in G-Dur. Zuerst darf ich aber dem Pauluschor unter Professor Kurz ganz herzlich danken für ihr Kommen und für ihren Dienst. Sie singen uns jetzt noch einmal von Pepping, ich habe alles Dinge ein Ende gesehen. Gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in diese Woche und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.